Ich möchte gerne aus der Heiligen Schrift lesen und dazu lade ich uns ein, aufzustehen. 1. Korinther Kapitel 15 ist der Text und ich lese die Verse 12 bis 19. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 12 bis 19. In diesem Text erinnert uns der Apostel Paulus an das Ostergeschehen. So lesen wir Gottes Wort. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt. Denn er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen, bis hierher Gottes Wort. Amen. Und ich möchte ganz kurz noch beten und ihr könnt gerne mit mir beten. So schließen wir bitte die Augen. Und wir danken dir, Vater im Himmel, für diesen wunderbaren Tag, Herr, den du uns geschenkt hast, Herr. Und wir danken dir, dass wir in diesem Land in Frieden und in Wohlstand über diese Dinge nachdenken dürfen und uns freuen dürfen, Herr. Das haben wir nicht verdient, Herr. Das haben wir nicht nur gesungen, Herr, wir meinen es auch so, Herr. Wir danken dir so sehr, dass du uns diesen Tag geschenkt hast und auch diesen Gottesdienst hier, Herr. Und wir danken dir, dass wir dein Wort haben, Herr. Bitte, Herr, segne nun die Versammlung, Herr. Segne auch die Gäste vielleicht, die heute zum allerersten Mal in einem solchen Gottesdienst sind, Herr. Unser Wunsch ist, dass sie dich persönlich begegnen und dass sie eine lebendige Beziehung zu dir aufnehmen, Herr. Bitte segne auch die Geschwister hier, Herr. Bitte segne auch unsere Familien, Herr. Herr, wenn du uns segnest, dann sind wir gesegnet und dann sind wir so, wie es sein soll, Herr. Auf deinen Segen bauen wir, Herr. Bitte segne nun auch das Wort, Herr. Du sagst selber, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, Herr. Bitte segne das Wort, Herr. Amen. Und die Gemeinde kann sich sehr gerne setzen. Es ist ganz bestimmt ein sehr voller Gottesdienst. Und so schaue ich auf die Uhr und möchte nicht mehr sagen, als das, was wirklich wichtig ist. Ja, es ist wieder mal Ostern. Das erste lange Wochenende des Frühlings. Schulferien haben wir auch. Überall Osterhasen und Ostereier, die wir ab Dienstag sicherlich um den halben Preis bekommen. Und dennoch möchte ich uns fragen, soll das alles wirklich Ostern sein? Ursprünglich war Ostern das große Fest der Freude, das Fest der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das Alte Testament wie das Neue Testament berichten darüber. Die ersten Christen, die Aposteln, haben das verkündigt. Jesus Christus selbst hat seine Auferstehung vorausgesagt. Das muss man einmal bedenken. Ein Mensch, der von seinem Tod spricht und sagt, und ich zitiere Johannes 2,19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Hier redet Jesus Christus von dem Tempel seines Leibes. Er redet von seinem Tod und er redet von seiner Auferstehung. Natürlich sind schon sehr viele Diskussionen um die Auferstehung Jesu Christi entbrannt. Natürlich behaupten immer wieder Leute, neuerdings auch Theologen, dass die Auferstehung Jesu Christi niemals passiert ist. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hat die katholische Kirche einige Plakate aufgehängt. Jesus Christus ist auferstanden. Ein paar Tage später haben dann gewisse Leute, eine gewisse Gruppierung, nicht gottesfürchtige Menschen, sage ich jetzt dazu, auch ein Plakat gebracht, das nämlich alles nur erlogen ist und ein Schwindel ist. Das Ostergeschehen ist nur ein Mythos, eine Legende. Und so sind solche Angriffe auf das Christentum, auf Christus Jesus nichts Neues. Die gab es auch schon in Korinth, als der Apostel Paulus lebte. Und damals sagten die Leute, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und die Logik war eine ganz einfache. Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist auch Christus Jesus auch nicht auferstanden. Und so war es dem Apostel Paulus sehr wichtig, über diese Ostern-Geschehnisse auch zu schreiben. Und er hat sich viel Zeit genommen. Er hat ein ganzes Kapitel geschrieben, 58 Verse, in seinem ersten Brief an die Korinther. Ihr könnt das gerne zu Hause nachlesen. Und in diesem ersten Korintherbrief wollte Paulus eben diese Verwirrung um den auferstandenen Christus ein für alle Mal auflösen. Und hier spricht zuerst der Apostel Paulus in diesem Kapitel von der Faktizität, von der Tatsächlichkeit der Auferstehung Jesu Christi. Und es liegt dem Apostel am Herzen, dass alle für alle Mal wissen, Jesus Christus ist wirklich auferstanden. Jesus Christus ist tatsächlich zum Kreuz gegangen. Er ist tatsächlich zwischen zwei Kriminellen gestorben. Er ist dann im Grab von Josef aus Arimathea hineingelegt worden und drei Tage später hat er dieses Grab verlassen. Diese Dinge sind Paulus sehr wichtig gewesen und das wollte er den Christen seiner Zeit und den Leuten, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, klar machen. Somit ist die Auferstehung Jesu Christi kein glückliches Happy End eines besonderen Menschen, auch kein Schwindel, auch keine Erfindung der Jünger, sondern ein Faktum, eine Tatsache, ein historisches Ereignis, ein ganz besonderes Ereignis. Und in den Versen 1 bis 11, die gleichen einer Beweisaufnahme in einer Gerichtssitzung, nennt der Apostel Paulus 7 zuverlässige Zeugen für die Auferstehung Jesu Christi. Und ich erwähne sie ganz schnell. Zuallererst erwähnt der Apostel Paulus die Schriften des Alten Testaments. Denn das Alte Testament spricht nämlich von der Auferstehung Jesu Christi. Jesaja 53 zum Beispiel mit 12. Viele hunderte Jahre vor dem Leben Jesu Christi prophezeit Jesaja sehr präzise vom Tod des Herrn Jesus Christus. Er zeigt ganz genau auf, dass er zwischen den Übeltätern stirbt und dass er auch für diese Übeltäter betet. Das können wir nachlesen, Jesaja 53 mit 12. Aber auch Psalm 16 mit 10, hier spricht der König David prophetisch von der Auferstehung Jesu Christi, sagt, dass Christus, der Messias, nicht im Totenreich bleiben wird. Er wird auferstehen. Der erste Zeuge sind die Schriften des Alten Testaments. Und wir würden so gut daran tun, das zu lesen. Denn die Bibel ist Gottes Wort. Ein zweiter Zeuge ist Kephas, Simon Petrus. Und ich finde das ganz besonders rührend. Es ist derselbe Petrus, der ein paar Tage vorher noch gesagt hat, Christus, ich kenne dich nicht. Er hat ihn verleugnet. Aber das Herrliche ist, Gott gibt dem Menschen eine zweite Chance und Petrus hat sie auch bekommen. Jesus erscheint dem Kephas und Kephas bezeugt, ich habe Christus Jesus selber gesehen. Christus den Auferstandenen. Paulus führt einen dritten Zeugen auf. Er nennt sie die 12 Apostel. Das sind jene Jünger, die von Anfang an bei Jesus waren. Die haben Jesus gesehen nach seiner Auferstehung. Dann sagt Paulus, dass Christus mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Und dann sagt er, dass die meisten noch leben. Paulus schrieb etwa um 55 nach Christus. Dann zählt Paulus einen weiteren Zeugen auf, Jakobus, den Bruder des Herrn, der Halbbruder des Herrn Jesus Christus. Er und seine Familie, sie glaubten nicht an Jesus, so wie einige hier in diesem Raum. Aber dieser Jakobus, nachdem er persönlich Jesus Christus begegnet ist, er wurde zu einem ganz besonderen Christen, zu einem brennenden Christen, zu einem Zeugen Jesu Christi. Und die christliche Tradition sagt von ihm, dass er ein ganz starker Beter war. Er hatte unglaubliche Knie, die waren angeschlagen von vielen Beten. Ein ganz besonderer Zeuge. Und dann zählt Paulus noch einen weiteren auf, nämlich sich selbst. Und er war ein Christenhasser. Und er hat die Gemeinde Jesu verfolgt. Und wollte sie vernichten. Aber Christus ist auch ihm erschienen. Halten wir bitte fest, es sind hier 7 überzeugende Zeugen für die Auferstehung Jesu Christi. Und ich finde es erstaunlich, dass Paulus 4-mal betont, dass Jesus in den 40 Tagen seiner Auferstehung diesen Leuten begegnet ist. Also ist die Auferstehung Jesu Christi keine erfundene Geschichte, auch keine Spekulation, sondern eine Tatsache. Im zweiten Teil dieses Kapitels, das ist übrigens der heutige Bibeltext, geht es um die Frage, was wäre, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre? Und der Apostel Paulus spricht hier im Irrealis, im Falle der Unwahrscheinlichkeit, denn das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und er zählt hier 6 Konsequenzen auf. 6 Dinge der Nichtauferstehung Jesu Christi. Und ich zähle sie ganz schnell auf. Wenn Jesus Christus aus Nazareth nicht auferstanden ist von den Toten, wie es die Christen behaupten, dann ist unsere Predigt vergeblich, schrieb Paulus. Ihr Verkündigungsdienst, ihr Lehrdienst, all die Mühe der Apostel war nichts anderes als Zeitvergeudung. Zweitens, euer Glaube wäre vergeblich, sagt Paulus. All das Gottvertrauen der Christen, dieser biblische Glaube, er wäre null wert, gar nichts. An Jesus zu glauben oder an Jesus nicht zu glauben, wäre nicht wichtig. An Jesus zu glauben wäre nicht wichtiger als an irgendeinen Baum zu glauben oder an einen Stein zu glauben oder an einem Tier zu glauben, einer Kuh vielleicht. Der Glaube an Jesus wäre null, gar nichts. Er wäre wie Falschgeld. Unwichtig, unbrauchbar. Aber nicht nur das, sondern alles, was mit dem Glauben an Jesus zu tun hat, wäre genauso wertlos. Die Glaubenstaufe, die Wassertaufe, die Eucharistie, das Abendmahl, die Gottesdienste, dieser Gottesdienst hier Abend, diese 2 Stunden, sie wären umsonst, gar nichts wert. Inhaltlos, vergeblich. Gute Werke, Hilfswerke, soziales Engagement, alles, was mit dem christlichen Glauben jemals zu tun hatte, ist null wert. Verstehen wir das bitte doch. Der Glaube wäre pure Theorie. Als drittes erwähnt der Apostel Paulus, dass die Apostel falsche Zeugen wären. Sie wären Scharlatane gewesen und ihr Vorhaben, ihr Dienst wäre der größte Betrug der Menschheit gewesen. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, und ich finde das so bezeichnend, er spricht darüber, wie er sein ganzes Leben in den Dienst des Herrn gestellt hat, wie er für Christus gelitten hat, wie er Verfolgung, Durst und Hunger gelitten hat, bis zum Tod. All das wäre umsonst gewesen. Und der Tod so vieler Apostel wäre umsonst gewesen. Ihr Märtyrertod, das wäre das größte Schicksal überhaupt. Für jemanden zu sterben, den es gar nicht gibt, das muss man sich einmal vorstellen. Viertens, die Gläubigen wären noch in ihren Sünden, und zwar auf ewig. Sünden bedeuten nichts anderes als getrennt sein von Gott. Diese Sünden, die uns von Gott trennen, sie würden auf uns lasten. Wir hätten immense Gewissensbisse. Wir hätten niemals Seelenfrieden bekommen. Wir hätten niemals die Möglichkeit gehabt, eine Freundschaft mit Gott einzugehen. Die Gläubigen wären noch in ihren Sünden. Fünftens, die Entschlafenen in Christus wären für immer verloren. Es gäbe keinen Himmel. Es gäbe auch keine Brautgemeinde, die entrückt wird. Kein Hochzeitsmahl im Himmel, kein Paradies. Alles wäre umsonst. Alles verloren. Und sechstens, die Gläubigen, die Lebenden nämlich, sie wären die elendsten von allen Menschen, weil sie einem Schwindler geglaubt haben. Die meisten von euch wären die elendsten von allen Menschen, weil sie gedacht haben, Christus Jesus ist auferstanden. Aber Gott sei Dank ist es so, er ist auferstanden. Und somit sind wir nicht die elendsten aller Menschen. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen, das war vielleicht ein bisschen schnell. Ein Nachfolger Buddhas schrieb einmal über seinen religiösen Führer, über Buddha, dass von ihm nichts mehr zurückgeblieben ist. Mohammed starb 632 in Medina im Alter von 62 Jahren. Jahr für Jahr gehen viele Menschen dorthin, um sein Grab zu besuchen. Christus Jesus ist auch gestorben. Der Unterschied ist dieser: Sein Grab ist leer. Und somit haben wir Christen die größte Hoffnung überhaupt. Der Tod konnte Christus nicht festhalten. Christus hat einen dreifachen Sieg errungen. Sieg über Satan, Sieg über Sünde und Sieg über Tod. Ist Christus nicht einzigartig? Und durch seine Auferstehung hat er gezeigt, dass er nicht von dieser Erde ist. Durch seine Auferstehung hat er gezeigt, dass er vom Himmel ist. Wisst ihr, wo das Geheimnis des Christentums liegt? Seine Auferstehung ist auch deine und meine Auferstehung. Die Auferstehung Jesu Christi, die Auferstehung Jesu Kraft Jesu Christi, sie wird uns eines Tages auferstehen. Die Bibel spricht von einer doppelten Auferstehung. Es kommt ein Tag, wo alle Menschen auferstehen werden. Die einen zum Leben, die anderen zur Verdammnis. Und somit, all diese Geschehnisse um das Osterfest, all das, was wir in dieser Zeit feiern oder auch nicht, die Geschehnisse um das Kreuz Jesu Christi und um seine Auferstehung, sie teilen uns in mindestens zwei Gruppen. Die einen, die Gläubigen, und die anderen, die Nichtgläubigen. Die Gläubigen, die können sagen: Danke für das Kreuz, Jesus. Die Gläubigen wissen, dass Jesus lebt. Und die Gläubigen haben eine Gegenwartshoffnung und eine Zukunftshoffnung. Die Gläubigen sind besondere Menschen, weil sie verändert sind. Die Gläubigen haben Christus in sich und ihr Leben ist einzigartig. Die Gläubigen sind nicht perfekt, aber sie sind anders. Die Gläubigen leben in dieser Welt mit einer Perspektive. Sie haben Jesus. Christus geht voran und sie folgen ihm. Die Gläubigen, sie verändern diese Welt. Die Gläubigen lieben Jesus. Und Jesus liebt sie. Die Gläubigen leben jeden Tag mit Jesus. Sie haben eine Beziehung zu Jesus. Und diese Beziehung, diese Verbindung kann nicht getrennt werden, auch nicht dann, wenn der Tod kommt. Christen sind einzigartig. Gläubige sind einzigartig, weil sie jemandem folgen, der besonders ist. Das ist Jesus. Auf der anderen Seite sind die Nichtgläubigen. Die meinen, wenn ich Christ werde, dann muss ich einen intellektuellen Selbstmord begehen. Dann muss ich meinen Verstand begraben. Dann hat das Leben für mich keinen Sinn mehr. Dann bin ich ein Nichts, ein Niemand. Und sie liegen so falsch. Denn mit Jesus fängt das Leben erst an. Und die Gläubigen, sie können das Lied Danke für das Kreuz auch nicht singen. Liebe Freunde, ich weiß nicht, zu welcher Kategorie ihr zählt. Vielleicht seid ihr gläubig oder vielleicht ist da mehr Schein als Sein. Bitte, prüft die Fakten. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine Tatsache. Sie ist ein historisches Ereignis. Sie ist passiert. Es gibt Zeugen. Es gibt auch Indizienbeweise. Der Sonntag nämlich, der Tag der Auferstehung Jesu Christi, ist ein Indizienbeweis. Dann gibt es die Gemeinde Jesu Christi. Sie gibt es auch seit 2000 Jahren. Das sind Menschen, die verändert wurden. Was kein Pädagoge geschafft hat, was kein Arzt geschafft hat, hat Christus geschafft. Er hat Menschen verändert. Er hat sie befreit von der Sünde, von der Macht der Finsternis. Und an diesem Ort sind viele Menschen, die das bezeugen können. Bitte prüft diese Tatsachen. Nehmt euch einfach die Bibel Gottes Wort und lest alles nach. Und dann zieht einen Schlussstrich. Und dann zählt die Fakten auf. Und ihr werdet zum Schluss kommen, dass Jesus lebt. Christsein bedeutet nicht, einen Sprung ins Dunkel zu machen. Christsein bedeutet nicht, intellektuellen Selbstmord zu machen. Christsein bedeutet, die Fakten aufzuzählen und zu sagen: Ja, es stimmt, Jesus lebt. Wir wünschen euch allen, dass ihr diesen Jesus begegnet und dass ihr mit ihm ein neues Leben beginnt. Der Herr möge euch segnen. Amen.